Es gibt immer andere Alternativen. Die Frage ist nur, ob wir die sehen. Und wenn wir sie sehen, ist die Frage, ob sie uns gefallen. Sie haben ja gerade gehört, dass mein Lebensweg nicht so 100% linear war. Und ich weiß nicht, was Sie sich gedacht haben, als Sie das gehört haben. Ob Sie sich vielleicht gedacht haben, ist dieser Mensch wirklich jemand, der uns etwas über Entscheidungen erzählen sollte? Gerade auch noch über die Kunst, schwere Entscheidungen zu treffen. Dann haben Sie auch noch gehört, wie der Titel von dem Buch heißt oder von dem Vortrag, Hudson River, die Kunst, schwere Entscheidungen zu treffen. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern. 15. Januar 2009, ist schon ein bisschen her. Was ist da passiert? Ein Airbus, Sie erinnern sich alle, das war diese Notlandung auf dem Hudson River. Die sind in LaGuardia gestartet, einer der New Yorker Stadtflughäfen, heben ab, fliegen relativ kurz und sehr weit unten, also unterhalb von 1000 Meter Höhe, tut's einen Riesenschlag und beide Triebwerke fallen aus. Beide. Das sind bei dem alle. Und das ist blöd. Das ist wirklich blöd, weil jetzt wird der Flieger zum Segelflugzeug. Und dafür ist er nicht gebaut. Der fällt nicht wie ein Stein vom Himmel, ist ja ein Flugzeug, das möchte ja fliegen, deswegen heißt es ja Flugzeug. Ist ja nicht wie beim Hubschrauber, wenn er nicht mehr schraubt, hupt er auch nicht mehr. Flugzeug an sich möchte fliegen. Aber ein Airbus ist eben kein gutes Flugzeug. Ja? Und jetzt mussten die etwas machen, die mussten Entscheidungen treffen und sie wissen auch, wie es ausgegangen ist. Die sind auf dem Hudson gelandet, 155 Menschen an Bord, keine ernsthaften Verletzungen. Es gab ein paar Schürfwunden, weil die Leute sich beim Rauslaufen das Schienbein angehaubt. Es gab ein paar Unterkühlungen, weil der Hudson ist kalt im Januar. Aber alle haben überlebt. Und jetzt passiert immer was Spannendes. Also wenn ich so einsteige oder wenn der Vortragstitel vorher so dasteht, Hudson River, die Kunst, schwere Entscheidungen zu treffen, dann kommt immer mindestens einer zu mir her. Das ist hier in Nürnberg nicht passiert. Insofern kann ich Ihnen schon mal ein großes Kompliment machen. Und da kommt immer mindestens einer zu mir her, der sagt dann wirklich sowas wie, also jetzt mal ganz ehrlich, Herr Brandl, was bitte war denn daran die schwere Entscheidung? Ohne Witz, einer kommt immer. Und dann kommen die so her und sagen, also jetzt seien Sie mir mal nicht böse, was hätten die denn bitte anderes machen sollen, als außer aus dem Hudsonland? Ich meine, schauen Sie sich das mal an Google Earth, ja? Manhattan Downtown, was hätten die denn bitte machen sollen? Und Herr Brandl, wenn Sie keine andere Alternative haben, dann können Sie beim besten Willen nicht von einer schweren Entscheidung sprechen. Ohne Witz, ein so ein Klugscheißer kommt immer. Das ist doch ganz spannend, weil drehen Sie es mal um. Stellen Sie sich mal vor, es hätte nicht funktioniert. Stellen Sie sich mal vor, es wäre schief gegangen. Irgendwas im Anflug wäre aus dem Ruder gelaufen, die wären vielleicht schief aufgekommen, die wären gecrasht, der Flieger wäre auseinandergebrochen, die 155 Menschen an Bord wären tot. Wie lange hätte es dann gedauert, bis der erste Experte aufzeigt und sagt, wie konnten die so etwas Bescheuertes machen? Das ist ja nur selten dämlich. Das konnte doch nicht funktionieren. Das lernen Sie in der Privatpilotenausbildung, dass das nicht funktioniert. Die hätten das machen sollen, das. Oder zumindest hätten sie das machen sollen. Vorschnellbar? Was lernen wir daraus? Das erste lernen wir daraus, wenn Sie jemals was in Ihrem Leben vergeigt haben, wenn Sie irgendwas an die Wand gefahren haben, wenn irgendwas schiefgegangen ist, dann dauert es im Normalfall nur wenige Augenblicke, bis der erste Experte vor Ihnen steht, der Ihnen sagt, was Sie hätten besser machen sollen. Das ist aber nicht die wichtige Lektion. Die wichtige Lektion ist, es gibt immer andere Optionen. Manchmal, oder nicht nur manchmal, sondern regelmäßig im Nachhinein schaut das so aus, als wäre das die einzig vernünftige Option gewesen. Als wäre das einzige Sinnvolle gewesen, was die hätten machen können. Und das kennen Sie doch von sich auch aus Ihrem Leben. Sie haben sich mit irgendeiner Entscheidung schwer getan. Sie haben wirklich so mit sich gerungen. Irgendwann entscheiden Sie es, das war die richtige. Wenn Sie jetzt zurückschauen, denkt man sich manchmal, warum habe ich mich damit eigentlich so schwer getan? Das war doch offensichtlich, kennen Sie das? Umgedreht kennen Sie es mit Sicherheit. Oder wenn es die falsche Entscheidung war, dann schaut man zurück und sagt, wie konnte ich bitte so bescheuert sein? Kennen Sie das oder bin ich ja der Einzige? Ja, also wenn, so im Nachgang schaut das regelmäßig so aus, als wäre es die einzige Option. Aber es gibt immer andere Alternativen. Die Frage ist nur, ob wir die sehen. Und wenn wir sie sehen, ist die Frage, ob sie uns gefallen. Als ich darüber nachgedacht habe, habe ich gesagt, ich erzähle Ihnen jetzt, ich fange meinen Vortrag nicht so an, dass ich Ihnen erzähle, wie können Sie super Entscheidungen treffen, sondern ich möchte viel lieber mit ein paar Mythen aufräumen. Und ich habe es einfach mal gesagt, vier Entscheidungsmythen möchte ich Ihnen heute Abend gerne sagen. Und der erste, das ist dieser Alternativlos-Mythos, vergessen Sie es, es gibt immer andere Optionen. Ich frage Sie, ob wir die sehen. Der zweite Mythos, den mache ich oftmals ganz am Anfang. Es hängt nämlich so ein bisschen davon ab, wie ich anmoderiert werde. Manchmal werde ich anmoderiert, dass dann derjenige sagt, jetzt kommt jemand, der erzählt über Entscheidungen und wissen Sie was, wir treffen ja bis zu 60.000 Entscheidungen pro Tag. Und die erste davon, die treffen wir ja schon am Morgen, wenn wir uns überlegen, stehen wir auf oder drehen wir uns nochmal um. Irgendwo im Internet muss dieser Blödsinn stehen. Vergessen Sie es, weil überlegen Sie mal, wenn wir die erste Entscheidung schon jeden Morgen, wenn Sie aufstehen, wenn das so wäre, überlegen Sie mal bitte, wie Ihr Morgen abläuft. Kann es sein, dass bei Ihnen jeder Morgen nach exakt dem gleichen Schema abläuft? Ich meine, vielleicht ist das so ähnlich wie bei mir. Wenn ich aufstehe, ich muss meinen Wecker morgens dreimal ausschalten, bevor ich aufstehe. Kennst du sowas? Ja, ist bei mir so. Also ich mache das dann alle 5 Minuten. Wenn ich also um 7 zum Beispiel aufstehen muss, dann klingelt der das erste Mal um 6.45 Uhr, dann mache ich das Ding dreimal auf und um 7 stehe ich auf. Ja? Manche machen es öfter, manche machen es sofort. Ist aber vollkommen wurscht. Aber wir haben so einen bestimmten Ritus und der ist jeden Morgen gleich. Ja? Und wenn Sie in einer Familie leben, dann sind diese Riten sogar ineinander verzahnt. Wenn Sie mal Spaß haben wollen, vertauschen Sie Zähneputzen mit Kaffee kochen. Es kollabiert alles in der Familie. Aber was bedeutet das? Das ist ja nicht schlimm, aber es bedeutet, wir sind auf Autopilot geschaltet. Das ist eine Gewohnheit. Wir treffen keine bewusste Entscheidung. Wir entscheiden uns morgens nicht, ob wir aufstehen oder ob wir nicht aufstehen. Wir sind auf Autopilot geschaltet. Jetzt bin ich mal ein bisschen provokativ. Ich behaupte nämlich, dass 95% unseres Lebens Autopilot ist. Die Art, wie sie sich kleiden, ist eine Gewohnheit. Die Art, wie sie sich ernähren, ist eine Gewohnheit. Ob sie Sport machen oder nicht, ist eine Gewohnheit. Die Art, wie sie reden, ist eine Gewohnheit. Die Art, wie sie denken, ist eine Gewohnheit. Wir sind zu 95% auf Autopilot geschaltet. Die Frage, und das ist auch nicht schlecht an sich. Also morgens, bevor ich meinen ersten Kaffee getrunken habe, finde ich diesen Autopiloten echt klasse. Die Frage ist nur, ist das für Sie sinnvoll oder nicht? Und da können Sie mal drüber nachdenken, wie Ihr persönlicher Autopilot eigentlich programmiert ist. Welche von diesen Programmierungen sind gut für Sie, hilfreich? Und welche reiten Sie immer wieder in den gleichen Mist? Haben Sie sich selber schon mal die Frage stellen gehört, warum passiert dieser Scheiß immer mir? Könnten Sie mal über Ihren Autopiloten nachdenken. Also der zweite Mythos, mit dem wir aufräumen müssen, ist dieser Bewusst-Leben-Mythos. Nein, wir treffen keine 60.000 Entscheidungen am Tag. Das meiste, was wir machen, ist schlicht und einfach Gewohnheit. Also hinterfragen wir es doch mal. Jetzt können Sie natürlich sagen, ja, ist gut und schön, aber wie machen wir das dann überhaupt? Also wie treffen wir denn Entscheidungen? Und da kennen Sie doch mit Sicherheit diese Aussage, ja, dass der eine sagt, also ich treffe Entscheidungen absolut kognitiv, ich denke darüber nach, ich wäge Pro und Contra ab, ja, mache mir manchmal sogar eine Liste und dann entscheide ich aufgrund rationaler Fakten. Und dann gibt es so diese andere Fraktion, die sagen eher so, ich bin eher so diese emotional, intuitiv, ich brauche ein Gefühl dazu und das mache ich dann. Lassen Sie mich da mal so ein kleines Stimmungsbarometer machen, hier im Raum. Wer von Ihnen würde sagen, ich bin eher so der kognitiv-rationale Typ? Zeigen Sie mal auf. Okay, wer würde sagen, ich bin eher so der emotional-intuitive? Wer sagt, ich melde mich um die Uhrzeit grundsätzlich nicht mehr? Ein paar für die Quote haben wir auch dabei. Also wenn ich es richtig gesehen habe, dann war das jetzt so etwa 50-50. Also etwa die Hälfte, wenn ich es richtig gesehen habe, gesagt, ich bin eher so der kognitiv-rationale. Und die andere Hälfte hat gesagt, ich bin eher so der intuitiv-emotionale. Also wenn Sie gerade gesagt haben, ich bin so der kognitiv-rationale, dann müssen Sie jetzt stark sein. Weil, nee, sind Sie nicht. Er kommt Ihnen vielleicht so vor, sind Sie aber nicht. Höhöhö, ist so. Ja, hilft nichts. Glauben Sie mir das? Oh, Sie sind eine nette Gruppe, also ein paar sagen jetzt ja. Ich kann Ihnen ja viel erzählen, müssen Sie mir nicht glauben. Lassen Sie mich das ein kleines bisschen erklären. Ich versuche es mal auf meine Art wissenschaftlich. Also viel wissenschaftlicher als so wird es nicht. Hier haben Sie ein Gehirn. Machen wir einen kleinen Ausflug ins Gehirn. Links übrigens wäre das Auge, also nur, dass Sie ein bisschen Orientierung haben. Ja? Das, was Sie hier sehen, ist ein Großhirn. Also dieser äußerste Teil ist Großhirn. Ich vereinfache das. Äußere Teil des Großhirns. Bisschen vereinfacht gesprochen, da findet alles drauf statt, was bewusst ist. Also wenn Sie jetzt mir bewusst zuhören, wenn Sie bewusst mich ansehen, was habe ich an? Wenn Sie versuchen, sich zu erinnern, was waren meine ersten 2 Sätze in meinem Vortrag? Das macht alles das Großhirn. Wenn Sie bewusst lernen, das macht das Großhirn. Vernunft macht es Kronzirn. Wenn Sie auf der Welt mal umschauen, wie viel Vernunft sehen Sie da? Was lernen wir daraus? Großhirn ist offensichtlich nicht handlungsbestimmend. Da gibt es einen anderen Teil, der ist mittendrin, der hat ein bisschen blau gemacht, Zwischenhirn. Können Sie sich so vorstellen, Rückenmark kommt hoch, Rückenmark ist ja auch schon Nervensystem, da sitzt das Stammhirn drauf, angreifen, abhauen, totstellen und das wird umgeben vom Zwischenhirn. Zwischenhirn macht zwei Sachen, die sind beide klasse. Das eine ist, Zwischenhirn ist Sitz der Emotionen. Also Freude, Begeisterung, Wut, Zorn, Angst, Lust, Leidenschaft. Sogar wenn Sie sich vor den Kamin setzen, dieses wohlige Gefühl, das macht alles Zwischenhirn. Zwischenhirn macht aber noch eine zweite Sache, das macht nämlich Entscheidungen. Das ist der Platz, wo Entscheidungen stattfinden. Woher weiß man das? Ich kann ja heute das lebende Gehirn untersuchen, ich schiebe sie in so einen Magnetresonanztomographen, lasse sie irgendwas entscheiden und schaue mir an, welcher Teil des Gehirns scheppert. Ja? Und das Großhirn ist es nicht. Ja? Es ist Zwischenhirn. Daher weiß man, Entscheidungen werden emotional getroffen. Gut, jetzt haben Sie so eine einigermaßen wissenschaftliche Begründung dafür, glauben Sie es mir jetzt? Ein bisschen, besser. Lassen Sie mich noch ein Beispiel, so habe ich es verstanden irgendwann mal. Und zwar, ich habe irgendwann mal ein Seminar gemacht, das war ein reines Manager-Seminar, also nur Alpha-Tierchen. Der Schlechtverdienendste hat so um die 300.000 Euro im Jahr gemacht, das war der Schlechtverdienendste. Es waren nur Jungs, also nur männliche Alpha-Tierchen und nur Deutsche, also wirklich gebürtige Deutsche, kein Migrationshintergrund, nichts Südländisches, nicht Nordländisches, nur Deutsche. Was schätzen Sie, wenn ich deutsche männliche Manager frage, meine Herren, wie treffen Sie Entscheidungen, Kopf oder Bauch, was sagen die? Selbstverständlich, deutsche männliche Manager treffen Entscheidungen im Kopf und zwar alle. Dann habe ich sie mir so angeschaut, meine Jungs, habe sie gefragt, okay, meine Herren, wer von Ihnen fährt ein Auto mit mehr als 300 PS? Sie ahnen, was passiert ist. Nicht alle Hände gehen hoch, aber die meisten. Habe ich mir einen ausgesucht, habe ihn gefragt, was fahren Sie denn? Sagte einen S8. Ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt. Das ist die Karosse von einem ganz großen Audi, geschraubt auf einen Rennwagen. Brutal. Ich weiß nicht genau, wie viele PS das Ding hatte, aber es waren, glaube ich, irgendwas um die 500. Da habe ich ihn gefragt, warum in Gottes Namen fahren Sie ein Auto mit 500 PS? Was schätzen Sie, antwortet der? 600 gab es nicht. Nee, das hat er nicht gesagt. Nee, der denkt. Der denkt kurz drüber nach und sagt dann in diesem Brustton der Überzeugung, so völlig bei sich, sagt er zu mir: Herr Brandl, die Leistung meines Wagens gibt mir Sicherheit beim Überholen. Ich meine, Fakt ist, hätte zu mir gesagt, pass mal auf, Meister, dann mache ich einmal so, dann bläst mich nach hinten, treibt mir das ewige Lächeln ins Gesicht, das wäre ehrlich gewesen. Hätte zu mir gesagt, pass mal auf, wenn ich mit dem Ding in meine Auffahrt fahre, kriegt mein Nachbar der alte Sack weißen Schaum vor den Mund, das wäre auch ehrlich gewesen, aber nicht rational. Und jetzt passiert was Sensationelles bei uns Menschen. Wir treffen eine subkortikotale, also Cortex-Großhirn, sub drunter, also eine Ranzenentscheidung. Und im zweiten, aber eben erst im zweiten Schritt muss das Großhirn sich den Ast abrackern, um diese Entscheidung rational zu begründen. Sekundäre Rationalisierung nennt man sie. Übrigens, wenn Sie glauben, das wäre ein männliches Phänomen, ne? Vergessen Sie es. Wofür ist das wichtig? Das ist deswegen wichtig, weil ich muss wissen, wie Überzeugung funktioniert und wie ich Entscheidungen treffe. Und ein Punkt dabei, wir alle haben dieses sekundären Rationalismus, machen wir alle. Wenn Sie sagen, ich hab's nicht, denken Sie bitte nochmal drüber nach. Sie erkennen das ein bisschen daran, wenn Sie sich irgendwelche Dinge, je wortreicher Sie sich das selber begründen. Aber können Sie ja sagen, gut, das ist ja gut und schön, hast du nicht irgendwas Greifbares, hast du nicht irgendwas, was ein bisschen greifbares ist? Ich möchte Ihnen tatsächlich so eine Idee geben, was Sie machen können. Ich möchte Ihnen so eine, wenn Sie das nächste Mal vor einer schweren Entscheidung gehen, ein Rationalitätsmythos habe ich vergessen. Also wir sind eben nicht rational, sondern wir sind subrational, wenn Sie so wollen. Aber wenn Sie das nächste Mal vor einer Entscheidung stehen, können Sie sowas machen? Sie können eine Form von Navigation durchführen. Ich habe so eine kleine Checkliste für Sie. Also wenn Sie von einer schweren Entscheidung stehen, und hier ist es vollkommen egal, ob das eine berufliche oder ob das eine private Entscheidung ist, stellen Sie sich ein paar Fragen. Wenn sich das Hirn zermartert und Sie tun sich schwer, ist die Frage Nummer 1, was hält mich zurück? Was hält Sie eigentlich gerade zurück? Also bringen Sie ein ganz banales Beispiel. Sie stellen sich bitte vor, Sie gehen jeden Morgen, Sie fahren jeden Morgen zur Arbeit und wenn Sie auf dem Weg zur Arbeit halten Sie in einer Bäckerei an, kaufen sich einen Kaffee. Ich weiß nicht, ob Sie das tun, aber Sie können sich das vorstellen. Jetzt sehen Sie jeden Morgen da, wo Sie das machen, diesen Bäcker, sehen Sie einen Menschen, einen Mann oder eine Frau, den Sie erstens als sehr interessant und zweitens auch als noch sehr attraktiv empfinden. Vorstellbar? Können Sie sich zumindest daran erinnern, oder? Also, so. Und jetzt unterstellen wir weiterhin, Sie befinden sich gerade in einer Phase der Sozialakquise. Was wäre das Sinnvollste? Das Sinnvollste, ja? Sie sind auf der Suche und da ist ein Mitglied der primären Kernzielgruppe. Da wäre das Sinnvollste, würde jeder Kommunikationstrick hier hin, quatscht den oder die an. Aber den meisten fällt es schwer. Es fällt uns schwer. Und jetzt kann ich mir die Frage stellen, was hält mich eigentlich zurück? Was ist das, was mich zurückhält? Ist das sowas wie, das gehört sich nicht, das macht man nicht? Ja? Ein ordentlicher Junge, ein richtiger Mann, ein ordentliches Mädchen. Wenn es sowas ist, das können Sie gerade vergessen, es hat nichts mit Ihnen zu tun. Sie können sich aber auch die Frage stellen, was befürchte ich denn eigentlich? Was befürchte ich? Ich befürchte, dass ich mich blamiere, dass ich doof ausschaue, dass mir nichts Gescheites einfällt, dass ich stottere oder irgend sowas, oder? Steigern Sie es mal. Stellen Sie sich mal die Frage, was könnte denn schlimmstenfalls passieren? Wenn Sie beim Bäcker diesen Menschen, diesen Mann, diese Frau ansprechen, was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Dass Sie einen Korb bekommen, dass Sie ein Nein bekommen, oder? Und wie schlimm ist das wirklich? Stellen Sie mal vor, Sie wären irgendwann am Ende Ihres Lebens. In 40, 50 oder 60 oder 70 Jahren liegen Sie auf dem Sterbebett. Ihr Leben läuft an Ihnen vorbei. Und Sie erinnern sich so an die Sachen, die gut waren, und Sie erinnern sich an die Sachen, die Asche waren. Können Sie sich vorstellen, wenn Sie in 50 Jahren irgendwann auf dem Sterbebett liegen, dass Sie sagen, das Schlimmste, was mir in meinem Leben jemals passiert ist, das war damals im September 2016 in Nürnberg, als ich nach diesem Vortrag gemacht habe, was dieses Dollhorn mir gesagt hat. Können Sie sich das vorstellen? Als ich das Buch Hudson River geschrieben habe, da hatte ich Kontakt mit einer Australierin, die Frau heißt Bronnie Ware. Und die Bronnie Ware hat ein Buch geschrieben, das ist eine australische Palliativschwester. Palliativmedizin sagt Ihnen bestimmt was. Da geht es darum, da wird nicht mehr therapiert, sondern man versucht nur Schmerzen zu lindern. Und die hat ein Buch darüber geschrieben, was Menschen auf dem Sterbebett bereuen. Und das, was wir Menschen auf dem Sterbebett bereuen, sind nicht unsere Fehler. Das ist das, was wir nicht probiert haben. Deswegen können Sie sich die Frage stellen, was würde passieren, wenn ich nichts tue? Was würde passieren, wenn ich nichts tue? Ja, jetzt können Sie sagen, okay, ich will es ein kleines bisschen konkreter haben. Kannst du es nicht auf die Fliegerei überziehen? Machen wir. Im Cockpit habe ich so ein Entscheidungsraster. Nehmen wir diesen Raster her. Im Cockpit überlege ich nur, ist das Problem, was ich habe, zeitkritisch oder zeitunkritisch? Wenn es zeitunkritisch ist, dann kann ich überlegen. Aber wenn es kritisch ist, was meinen Sie? In dem Hudson River hatten die 208 Sekunden. 208 Sekunden von Bumm zu Bumm. 208 Sekunden von dem Moment, wo die Triebwerke ausgefallen sind, bis zu dem Moment, wo sie unten aufgekommen sind. Glauben Sie im Ernst, dass irgendein Mensch in 208 Sekunden eine rationale Entscheidung treffen könnte? Dass er eine komplett neue, unbekannte Situation gegeneinander abwägt, eine Entscheidung trifft und sagt, okay, so mache ich das jetzt? Wenn wir zeitkritisches Problem haben, machen wir nichts, dann greifen wir auf etwas zurück, was wir vorher gelernt haben. Wir greifen auf den Standard zurück. Wir greifen auf etwas zu, wenn wir Zeit haben, dann können wir abwägen, dann können wir entscheiden, dann können wir ein Prinzip machen, das heißt das Order. Order ist, ich überlege, welche Optionen ich habe, ich überlege mir, mit welchen Risks, mit welchen Benefits die sind, dann treffe ich eine Entscheidung, muss es auch machen. Dann führe ich die auch aus, bloß eine Entscheidung reicht nicht. Ich weiß nicht, ob Ihnen bewusst ist, dass die Entscheidung alleine, sich in einem Fitnessstudio anzumelden, nichts bringt. Und wenn ich das gemacht habe, das R steht für Review, dann muss ich auch irgendwas überlegen, dann muss ich auch gucken, führt mich das Ganze dahin, wo ich hin möchte. Ich habe Ihnen ein paar Entscheidungsmythen gesagt, aber ich möchte Ihnen auch noch zwei Dinge sagen, wie Sie vielleicht bessere Entscheidungen treffen können. Das eine ist, auch aus der Fliegerei, keine Entscheidung ist schlechter für Sie als eine falsche Entscheidung. Weil falsche Entscheidungen haben falsche Auswirkungen. Und diese falschen Auswirkungen, die bekommen Sie mit. Das weiß ich, das passiert jetzt, weil... Und dann kann ich entsprechend korrigieren. Keine Entscheidungen haben auch Auswirkungen. Nur diese Auswirkungen, da komme ich überhaupt nicht drauf, ich habe doch nichts gemacht, das kann doch nicht an mir liegen. Stellen Sie sich mal bitte vor, zwei Piloten haben in den Flieger gecrashed, steigen irgendwie aus und sagen, das kann nichts mit uns zu tun gehabt haben. Wir haben nichts gemacht. Das Blöde ist, im echten Leben fühlen wir uns dann als Opfer der Umstände. Also treffen Sie eine Entscheidung, auch wenn Sie nicht 100% sicher sind, ob es die richtige ist. Und das Zweite ist, haben Sie Mut zu überlebbaren Fehlern. Wie viel trauen wir uns eigentlich noch? Und mein Fluglehrer hat zu mir immer gesagt, Erfahrung ist die Summe aller überlebten Fehler. Er klingt ein bisschen lustig, der Spruch, aber ganz ehrlich, ist doch so. Wer sind Sie, der Sie jetzt hier sind? Ist es nicht so, dass Sie die Summe Ihrer Erfahrungen sind, das, was Sie erlebt haben? Und was ging diesen Erfahrungen voraus? Ein Ratschlag? Warum trauen wir uns nicht immer mal, überlebbare Fehler zu machen? Ich persönlich glaube daran, wenn Sie bessere Entscheidungen treffen wollen, hängt es vor allen Dingen damit zusammen, ob Sie sich auch mal trauen, einen Fehler zu machen. Ansonsten geht's nicht. Wenn Sie mögen, wenn Sie nachher rauskommen, finden Sie etwas. Das sind so eine Dinger, das können Sie jetzt nicht erkennen, da steht was drauf. Remove before flight. Normalerweise hängen die Dinger an Flugzeugen. Die hängen da so ran, das sind solche Fähnchen, da hängen diese Teile ran. Remove before flight, wenn ich ein Flugzeug abstelle, muss ich da bestimmte Dinge sichern. Ich muss so Sicherheitsbolzen ins Fahrwerk, in die Klappen machen, dass die nicht vom ausgeschlagen werden. Das wäre natürlich blöd, wenn Sie sowas vergessen, bevor Sie wieder losfliegen. Ne? Und deswegen hängen diese roten Bänder ran. Vielleicht haben Sie mal Lust, gehen in Nürnberg mal am Flughafen, sehen Sie mit Sicherheit bei einem abgestellten Flugzeug diese roten Bänder hängen. Ich habe Ihnen einen Aufkleber davon gemacht, lege ich nachher überall draußen hin. Remove before flight, wenn Sie Bock haben, nehmen Sie sich die mit. Einmal als Erinnerung an den Abend heute und dann aber auch, vielleicht kleben Sie es irgendwo hin, dass Sie mal dran denken, welchen Sicherungsbolzen sollten Sie in Ihrem Leben mal rausziehen, dass Sie wirklich durchstarten können. Und wenn Sie wollen, können Sie heute Abend schon mit einer ganz einfachen Sache anfangen, indem Sie sich heute Abend nämlich überlegen, welchen überlebbaren Fehler könnten Sie heute Abend noch machen. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön.
Haben Sie Interesse an Seminaren, die Sie weiterbringen? Möchten Sie auch mal live bei Gedankentanken dabei sein? Dann besuchen Sie uns auf www.gedankentanken.com.